Bei der Einleitung ist es natürlich keine große Überraschung, dass ich heute predige. Das Thema heute ist, alle sollen zu Jesus kommen. Und heute geht es mal wieder um Johannes den Täufer und auch nicht zum letzten Mal. Die Evangelien sagen sehr viel über ihn. Außer über Jesus gibt es ja keine Person, die so wichtig ist in den Evangelien. Und zwei Sachen möchte ich nochmal kurz in Erinnerung rufen zu Johannes dem Täufer. Eine Stelle haben wir ja heute auch schon gelesen. Er hat die Menschen zur Buße gerufen. Er hat ihnen klar gesagt, dass sie verloren gehen, wenn sie nicht umkehren. Und das Zweite ist, Johannes hat Jesus bezeugt. Von Anfang an hat er klar gemacht, dass es nicht um ihn geht. Bei aller Popularität, die er hatte, er hat immer gesagt, ich bin nur der Wegweiser zu dem Messias, der kommt. Und als Jesus dann da war, hat er die Menschen auf ihn hingewiesen. Er hat bezeugt, wie Gott ihm gezeigt hat, das ist der, den ich dir vorher angekündigt habe. Und wie er dann wirklich bemüht war, die Menschen zu überzeugen, dass sie an diesen glauben und nicht an ihn selbst. Der heutige Predigttext ist Johannes 3, 22 bis 4, Vers 3. Könnt ihr gerne aufschlagen und dann immer mitverfolgen. Ich habe den Text aber auch hier mit dabei. Zuerst mal quasi die Szene von der ganzen Geschichte, quasi die Rahmenhandlung. Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Änon, nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Und sie, damit sind die Menschen im Allgemeinen gemeint, kamen hin und wurden getauft, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordans bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Und dann ein Stück weiter, Kapitel 4. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufe als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Johannes und Jesus haben beide in Judäa getauft. Wir haben was gelesen von einer Streitfrage, die wird aber nicht weiter vertieft. Das scheint also gar nicht so wichtig zu sein, um was es in dieser Streitfrage ging. Aber neben dieser Sache, und Johannes und seine Anhänger mussten sich ja viel mit den Leuten damals rumschlagen, da war noch was Außergewöhnliches, was sie fast noch mehr beschäftigt hat, die Jünger, und womit sie Schwierigkeiten hatten, klarzukommen. Nämlich, dass der Zustrom zu Jesus mittlerweile größer war als der Zustrom zu Johannes. Und das fiel ihnen einfach schwer, dass Jesus Johannes jetzt überholt hatte. Sie waren einfach sehr stark noch auf ihren Lehrer und auf ihr Vorbild fixiert und haben deswegen so ein Stück weit Gott und sein Reich an sich aus dem Blick verloren. Und diese Gefahr besteht immer, wenn wir uns auch auf geistliche Vorbilder sehr stark konzentrieren, dass wir dann die eigentliche Sache aus dem Blick verlieren und gewisse Schieflagen entwickeln. Und wir lesen auch, dass die Jünger von Johannes nicht die einzigen waren, denen dieser große Zustrom zu Jesus aufgefallen ist. Das hat sich auch bei den Pharisäern herumgesprochen. Und wir haben gelesen, dass sich Jesus dann aus Judäa zurückzieht, als er das merkt. Und es war in der Tat eine sehr gefährliche Zeit damals. Es war quasi in dieser Zeit, also es kann nur eine Frage von Tagen gewesen sein, eigentlich kommen noch nicht mal Wochen in Frage. In diesen Tagen war es auch, dass Johannes der Täufer von dem Fürsten Herodes ins Gefängnis geworfen wurde, weil er immer die Wahrheit gesagt hat zu dessen Verfehlungen und nicht bereit war, vor dem einzuknicken. Wir haben in Johannes 3, 22 und Johannes 4, 1 gelesen, er taufte. Und da steht ganz klar die Einzahl. Das bezieht sich auf Jesus. Es sind beides allgemeine Aussagen, die nicht ins Detail gehen, wie uns später deutlich wird. Jesus ist ja der Anführer von der Gruppe um seine Jünger herum und was seine Jünger tun, wird deswegen Jesus zugeschrieben. Das ist so bei den Johannesjüngern, das ist so bei den Pharisäern und das ist sogar beim Schreiber des Johannesevangeliums so. Deswegen heißt es eben im Text, er taufte. Aber wenn wir es ganz genau haben wollen, das steht dann eben in 4, Vers 2, wird uns aufgeklärt, dass Jesus persönlich keinen getauft hat, sondern dass es immer seine Jünger gemacht haben. Und auch in den anderen Evangelien wird nirgendwo davon erzählt, dass Jesus selbst jemanden getauft hätte. Ich möchte nochmal Vers 26 aufgreifen, wo die Jünger von Johannes sagen, die Jünger von Johannes über Jesus sagen, alle kommen zu ihm. Und dieser Vers, der soll quasi heute die Richtschnur für die Predigt sein. Die Jünger von Johannes haben Probleme damit, dass Jesus so einen großen Zustrom hat. Und weil sie so betroffen sind, übertreiben sie und sagen, alle kommen zu ihm. Und es wird heute noch deutlich, dass das ganz im Gegenteil nicht viele sind, die zu Jesus kommen und tatsächlich auch bei ihm bleiben. Die Antwort, die uns der heutige Text gibt, ist, es wäre überragend, wenn alle zu Jesus kommen würden. Alle sollen zu Jesus kommen. Und wenn wir uns einige Bibelstellen ansehen, dann ist das nicht nur eine Botschaft an Ungläubige, sondern auch an die Gläubigen. Alle sollen zu Jesus kommen. Dabei wollen wir drei Lehren aus dem Text mitnehmen. Erstens, wenn jemand Erfolg hat, kommt der von Gott. Zweitens, wir sollen uns nicht mit Gottes Dienern beschäftigen, sondern mit Jesus. Und drittens, unser ewiges Schicksal entscheidet sich an Jesus. Erster Punkt, wenn jemand Erfolg hat, kommt der von Gott. Ich lese Johannes 3, Vers 27. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Also die Jünger kommen und sagen, der Jesus, der hat so viel Zustrom, das kann doch nicht sein, schade, was ist los, sind wir jetzt in der Krise? Und Johannes fängt ganz allgemein an mit dieser Aussage, wenn jemand Erfolg hat, kommt der Erfolg von Gott. Alles ist in Gottes Hand. Und das trifft nicht nur auf Jesus zu, sondern Johannes sagt das ganz allgemein, ohne dass er schon spezifisch auf Jesus eingeht. Aber er sagt es natürlich nicht einfach so in den luftleeren Raum hinein, sondern allgemein zu dem Phänomen, dass manche Leute erfolgreich sind. Darum geht es doch den Jüngern im Kern. Der Jesus hat mehr Erfolg als wir. Was ist da los? Und wenn wir diese Stelle ernst nehmen, dann heißt es einfach, dass man am Ergehen eines Menschen etwas ablesen kann. Er hat Erfolg, ja, genau, habt ihr gut beobachtet. Und dieser Erfolg, der kommt auch noch von Gott. Es war bestimmt nicht das, was sie hören mochten. Auch die Pharisäer konnten später Jesu Erfolg nicht leugnen. Sie haben dann zu einem Trick gegriffen, um das zu erklären. Und ihr Trick lautete folgendermaßen, der Teufel ist ja auch sehr mächtig, von ihm hat Jesus seine Macht. Menschen suchen oft nach verschwörerischen Erklärungen, während die Wahrheit ganz deutlich und gerade ist. Und wenn wir so einen ganz klaren Vers lesen, an dem es nicht viel zu deuten gibt, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben, möchte ich mir die Frage erlauben, ob wir uns vielleicht manchmal gläubig nennen, aber doch, wenn wir ehrlich sind, so manches nicht wirklich glauben. Wir würden das natürlich nie so sagen und manchmal haben wir es vielleicht auch noch gar nicht verstanden, dass wir manche Sachen, die in der Bibel stehen, nicht wirklich glauben. Aber wir haben dann so viele Erklärungen, um uns die Stelle irgendwie schön zu reden, dass manche Bibelstellen einfach völlig ins Nichts relativiert werden. Während die Aussage hier klar ist, wenn jemand Erfolg hat, kommt der von Gott. Und wenn Johannes zu seinen Jüngern sagt, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben, dann fragt er sie auch, warum glaubt ihr nicht, dass Gott das in seiner Hand hat? Dass er, Jesus, den Erfolg geschenkt hat. Jetzt ist es so, dass Gott auch uns reichlich beschenkt hat. Er hat auch uns viel Gutes gegeben. Erfolg, wenn man so will. Es geht ja nicht nur um Erfolg, sondern ein Mensch kann gar nichts empfangen, außer Gott hat ihm was gegeben. Und dann wissen wir eigentlich, wie viel wir von Gott empfangen haben. Wie gehen wir damit um, mit dem, was wir von Gott empfangen haben? Wir haben heute schon einiges aus Römer 1 und 2 gelesen, ist ein recht drastischer Abschnitt über Gottes Gericht. Und der Abschnitt fängt an mit, weil sie ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Also wie gehst du damit um mit den Dingen, die Gott dir geschenkt hat? Gibst du ihm den Dank dafür, weil alles von ihm kommt? Wer sich so verhält, dass er den Dank nicht darbringt, der begeht einen großen Fehler, wie wir in der Einleitung schon gesehen haben. Zweite Hauptaussage. Wir sollen uns nicht mit Gottes Dienern beschäftigen, sondern mit Jesus. Ich lese Johannes 3, Abvers 28. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freude, nun ist erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Wie schon gesagt, Johannes hat sich immer als Wegweiser auf Jesus hin verstanden und daran erinnert er hier auch nochmal seine Jünger. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich nur der Vorbote bin? Ich bin doch nicht wichtig, es geht um ihn. Und vielleicht geht es dir manchmal ähnlich wie den Jüngern von Johannes. Es geht mit dem Reich Gottes irgendwie voran und mit dem Reich Gottes geht es immer voran. Aber deine Rolle nimmt ab. Oder sie fängt erst vielleicht gar nicht an zuzunehmen. Also du wirst quasi schon von Anfang an übersehen und nicht genug beachtet. Wie geht's dir dann? Barnabas hat Paulus damals aufgenommen, als keiner von den Christen was mit Paulus zu tun haben wollte. Er hat ihn aufgenommen, eingeführt in die christliche Gemeinschaft, er hat ihn im Dienst gefördert und dann wurde er ganz klar von ihm überholt. Wie ging es ihm wohl damit? Jesus und sein Reich müssen im Mittelpunkt stehen, aber leider dreht sich unter Christen doch vieles um menschliche Ehre, um Ansprüche, die man meint zu haben, um Zuständigkeiten. Du stehst in der Liste hinter mir. Oder was will der denn? Der soll sich um seine Sachen kümmern. Oder eigentlich sollte ich vor dem stehen. Und wenn wir so ein Denken entwickeln, dann werden wir uns wahrscheinlich so entwickeln, wie es die Kirche im 2. Jahrhundert gemacht hat. Von einem lebendigen Organismus zu einem hierarchischen System. Paulus hat diese Tendenz schon in seinen ganz jungen Gemeinden gesehen, dass sich Gläubige sehr oft um Menschen und menschliche Dinge wie Ehre drehen und nicht um Jesus. Und da sagt er in 1. Korinther 1, Vers 12, ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas. Und nachdem er dann weit ausholt, um überhaupt dieses falsche Denken, das im Hintergrund steht, zu korrigieren, geht er in 1. Korinther 3 ab Vers 4 nochmal direkt darauf ein. Ich lese: Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach der eigenen Arbeit. Also, schauen wir uns Vers 5 an und Vers 7. Es wird betont, Jesus muss groß werden. Wir sind nur seine Diener, sagt selbst Paulus. Und auch hier finden wir wieder den Gedanken, dass Gott zuteilt. Wir haben gelesen, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Das heißt praktisch, wenn wir unzufrieden sind damit, dass wir übersehen werden oder dass wir weniger geehrt werden, als wir schon mal geehrt wurden, sind wir nicht nur mit den Menschen unzufrieden, die uns diese Ehre nicht entgegenbringen, sondern wir sind vor allem mit dem, was Gott zuteilt, unzufrieden. Auch schön zu sehen, wie Paulus in Vers 8 anerkennt, dass er und sein sogenannter Rivale Apollos eins sind. Sie tun beide Gottes Werk. Sie haben unterschiedliche Aufgaben. Die Menschen wollen sie gegeneinander ausspielen. Aber er hält fest, dass sie eins sind, dass beide einfach Diener Gottes sind. Und manche Leute scheinen so viel Spaß daran zu haben, sich von allem Möglichen abzugrenzen, dass sie die Einheit, die wir als Diener Gottes haben, völlig aus dem Blick verloren haben. Und dann steckt aber noch was in Vers 8 drin. Da ist auch ein Trost. Der wahre Dienst, den wir am Ende bekommen, wird absolut gerecht sein. Also, falls es so ist, dass wir hier wirklich zu schlecht wegkommen. Und ich sage falls, weil ich eigentlich keinen kenne, der ehrlich von sich zu schlecht denkt. Aber nehmen wir mal an, falls wir hier zu schlecht wegkommen, am Ende wird jeder gerecht entlohnt. Der auf der Erde zu viel bekommen hat und der auf der Erde zu wenig bekommen hat. Und deswegen, also weil es um Jesus geht und nicht um uns, weil wir als seine Diener eins sind und weil der gerechte Lohn kommen wird, sollen wir, wie es in Vers 4 steht, uns davor hüten, in typisch menschliche Denkmuster zu verfallen. Lasst uns stattdessen hoch erfreut sein über Jesus und sein Reich und es nicht schwer nehmen, wenn wir abnehmen. Dritte Aussage in dem Text. Ich lese ab Vers 31. Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also Johannes, es wird nochmal beschrieben, Johannes im Vergleich zu Jesus. Johannes kommt von der Erde, Jesus aber, er kommt aus dem Himmel. Und da steckt wieder das Gleiche drin. Wer sind wir schon? Wir sind Diener. Es geht um Jesus. Jesus muss groß werden. Und dass Jesus vom Himmel kommt, das heißt, dass er viel mehr zu sagen hat als jeder noch so gute und perfekte Prophet oder Apostel. Das ist nochmal was ganz anderes. Er verkündigt himmlische Dinge, die nur er gesehen hat und gehört hat. Zum Beispiel direkt vor der Stelle, die wir gerade lesen, hat der Nikodemus vom ewigen Leben erzählt. Das war vorher was Undenkbares. Was soll das sein, ewiges Leben? Und obwohl er uns also viel zu sagen hat, leistet es sich der Großteil der Menschen, ihn abzulehnen, damals wie heute. Jetzt ab Vers 33 ist der Text auslegungsbedürftig und da ich unsere Zeitnot kenne, kann ich die Auslegung jetzt leider nicht vollständig darlegen, muss euch mehr um Vertrauen bitten und wenn jemand Rückfragen hat, dann kann er sich im Nachhinein noch bei mir melden. Ich fange es mal an, diese Verse zu besprechen mit 1. Johannes 5, Vers 10. Da heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Die Frage ist, ist Gott ein Lügner, wenn jemand nicht an ihn glaubt? Die Antwort ist ganz offensichtlich, natürlich nicht. Er ist wahrhaftig, ohne dass ein Mensch irgendetwas daran ändern kann. Er stellt sich aber gegen Gottes Aussage, dass Jesus sein geliebter Sohn ist, wenn er Jesus nicht annimmt. Und genauso ist auch Johannes 3, Vers 33 zu verstehen. Ob wir Jesu Zeugnis jetzt annehmen oder nicht annehmen, das kann nichts daran ändern, dass Gott wahrhaftig ist. Dieses Wort besiegeln oder in freieren Übersetzungen bestätigen, man darf es nicht falsch verstehen. Wir können nichts damit ausrichten, dass wir glauben oder nicht glauben. Gott ist immer wahrhaftig. Aber es bedeutet, wer Jesus annimmt, der bezeugt, dass Gott wahrhaftig ist. Wie Jesus Zeugnis abgelegt hat von dem, was er gesehen und gehört hat, bezeugen wir mit ihm, was wir erlebt haben. Und es ist schon erstaunlich, dass Gott an unserem Siegel für seine Botschaft interessiert ist. Der große Gott, muss der sich drum scheren, dass ich da meinen Stempel draufhaue? Kann ihm das nicht völlig egal sein? Würde man nicht normal das Siegel von wichtigen Leuten erstreben? Aber Gott gebraucht das Zeugnis von dir und von mir, um sein Wort zu bekräftigen und lebendig zu machen, konkret werden zu lassen. Und wenn Gott sich das halt mal so ausgesucht hat, dann hat das schon seine Richtigkeit. Dann sollen wir auch nicht daran zweifeln, ob unser Zeugnis was bringt, sondern es einfach machen und die Wirkung Gott überlassen. Weiter geht der Text mit, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Also Jesus redet die Worte Gottes. Wer ihm glaubt, glaubt Gott. Wer Jesus ablehnt, stellt sich gegen Gott. Es ist also eine sehr gewichtige Sache, wenn es um Jesus geht. Es ist nicht was, wo man sagen kann, ja, weiß ich nicht, muss ich vielleicht nicht Stellung zu beziehen, sondern es ist äußerst gewichtig. Wer sich zu Jesus stellt, stellt sich zu Gott. Wer sich gegen Jesus stellt, stellt sich gegen Gott. In Lukas 7 sagt Jesus von den Menschen, die sich bei Johannes taufen ließen, dass sie Gott Recht gegeben haben. Aber von den Pharisäern heißt es, dass sie Gottes Rettungsabsicht für sich selbst wirkungslos gemacht haben. Ja, Jesu Opfer reicht für die ganze Menschheit aus. Aber wer ihn ablehnt, der hat nichts davon. Vers 34 endet dann mit, denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Es ist gar nicht so leicht, da rauszufinden, wer wem was gibt, weil das im Text nicht drin steht, aber um es auch wieder abgekürzt zu machen, weil es hier um den dreijährigen Dienst von Jesus geht, kann nicht gemeint sein, dass Jesus den Geist gibt oder dass Gott den Geist den Menschen gibt, weil Jesus während seines Dienstes den Heiligen Geist nicht weitergegeben hat. Es bedeutet also, dass Gott Jesus den Geist gegeben hat. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern hier steht es nicht nach Maß, also quasi nicht in Maßen, nicht abgemessen, nicht begrenzt. Jesus war der Einzige, der den Geist Gottes in seiner absoluten Fülle hatte. Mit den Propheten hat Jesus hat Gott teilweise mit seinem Geist kommuniziert und ihnen wichtige Sachen mitgeteilt und die haben sie dann auch aufgeschrieben und der Bibel festgehalten, aber sie waren in ihrem Alltag und in dem, was sie sonst so gemacht haben, nicht dauernd mit Gott in Kontakt. Und auch wir als Gläubige, wir haben zwar alle den Heiligen Geist und der wohnt auch in uns, aber keiner hat ihn ohne Maß, so wie Jesus. Stattdessen ist gerade da, wo es um die Geistesgaben geht, immer die Rede davon, dass Gott den Geist nach Maß jedem gegeben hat, wie er es bestimmt hat. Keiner hat alle Gaben und auch keiner ist immer völlig vom Geist erfüllt, so wie es bei Jesus der Fall war. Und deswegen ja auch dieses Bild von der Gemeinde als Leib, wo die Körperteile gegenseitig aufeinander angewiesen sind, weil sie sich ergänzen. Vers 35. Hier sehen wir nochmal, dass der Vater alles in die Hand Jesu gegeben haben. Alles dreht sich um Jesus. In Kolosser 1, Vers 16 heißt es, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Gott hat die ganze Weltgeschichte auf Jesus ausgerichtet. Er ist, von ihm kommt alles und auf ihn geht alles zu. Und auch unser ewiges Schicksal entscheidet sich an ihm. Das, was wir in Vers 36 gelesen haben, haben wir schon, ich glaube, vor 2 Wochen Johannes 3, Vers 18 gesehen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Um nochmal an die Lesungen vom Anfang anzuknüpfen. Wir stehen von Natur aus als ungerechte Menschen unter dem Zorn Gottes, weil wir nicht der Herrlichkeit entsprechen, die wir eigentlich haben sollten. Wir wurden dazu geschaffen, Gott auf dieser Erde wiederzuspiegeln. Aber von der Liebe, die zwischen den drei Personen Gottes in der Bibel beobachtet werden kann, sind wir Lichtjahre entfernt. Weil jeder Mensch also darin versagt, Gott wiederzuspiegeln, steht auch jeder Mensch unter dem Zorn Gottes. Und so heißt es über ihn, er wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm, wenn er dem Sohn nicht gehorcht, wenn er nicht an Jesus glaubt. Ist ziemlich klar, ziemlich schwarz-weiß, diese Botschaft, die die Bibel hier für uns bereithält, oder? Wir haben ganz klar gesehen, dass wir als Menschen von Natur aus kein ewiges Leben bekommen, sondern dass Gottes Zorn auf uns liegt. Aber es gibt da einen Weg und wirklich nur einen, wie wir gesehen haben. Es gibt diejenigen, die an Jesus glauben und die gerichtet werden. Da gibt es nicht noch irgendwelche anderen Gruppen. Glaubt man an Jesus? Nein. Ist man gerichtet? Ist man gerichtet? Ja. Glaubt man nicht an Jesus? 2 Gruppen. Und dieser Weg, der hilft uns, wie Johannes 5,24 es sagt, vom Tod zum Leben überzugehen, nämlich wenn wir an Jesus glauben. Was genau bedeutet das, an Jesus zu glauben, ihn anzunehmen? Das bedeutet, dass wir erstmal anerkennen, dass wir wirklich gescheitert sind. Dass wir versagt haben, dass wir unsere Schuld anerkennen. Es bedeutet auch, zu glauben, dass Jesus am Kreuz die Todesstrafe für unsere Schuld getragen hat. Es bedeutet, ihn um Vergebung zu bitten und ihn zu bitten, dass er in unser Leben kommt. Und es beinhaltet unbedingt den Wunsch, in Gemeinschaft mit ihm zu leben und so zu leben, wie es ihm gefällt. Sonst ist da keine Umkehr auszumachen. Und jedem, der das noch nicht getan hat, möchte ich sagen, mach auch du diesen Schritt und ergreife das ewige Leben. An und meine lieben Geschwister, an diesem Grundprinzip, dass sich alles um Jesus dreht, ändert sich auch später in unserem Glaubensleben nichts. An Jesus entscheidet sich unser ewiges Schicksal und an der Ausrichtung auf ihn bestimmt sich auch, ob unser geistliches Leben vorankommt oder nicht. Wer Jesus noch nicht angenommen hat, wie die Jünger von Johannes, der muss erst mal begreifen, dass Jesus das Wichtigste ist und dass sie diesen Jesus brauchen. Aber wenn man 1. Korinther 3 gelesen hat, so wie wir das heute gemacht haben, dann muss man wohl auch uns immer wieder daran erinnern, dass Jesus das Wichtigste ist und dass es um ihn geht. Wo es um andere Menschen geht, glauben wir da dem Satz, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Vertrauen wir Gott, dass er das schon richtig macht, oder relativieren wir uns das in unserem Kopf irgendwie zurecht? Und nochmal als Erinnerung, weil es um Jesus geht und nicht um uns, weil wir als seine Diener eins sind und weil der gerechte Lohn kommen wird, sollen wir uns vor typisch menschlichen Denkmustern hüten. Also weg mit Ehre, mit Ansprüchen, mit Zuständigkeitsdenken. Stattdessen, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Amen.